Willkommen, Katharina Frank.
Hallo.
Es war einmal 1986, Bandgründung der Rainbirds. Ist das gefühlt ewig her oder neulich?
Das ist schon ewig her.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Katharina Frank, 40 Jahre Rainbirds.
Ja, ewig her, wobei manchmal kennt die Seele keine Zeit und steigt der Geruch noch auf vom Probenkeller.
Ja, doch, also vor allen Dingen, wenn man jetzt dann heutzutage wieder mal in solche Probenkeller geht und man sofort daran erinnert wird, wie das damals roch.
Ewig her und manchmal wie neulich, Sie waren da Anfang 20, waren Sie eine andere?
Ich war auf jeden Fall nicht so weit, was mein Selbstbewusstsein oder meine Klarheiten in den Dingen, also ich wusste, ich fühlte genau, was ich wollte und ich habe das bis zum bestimmten Punkt auch sagen können, aber manches habe ich dann doch den anderen überlassen, dass sie das doch eigentlich wissen müssten. Und heutzutage bin ich in dem Sinne eine andere, dass ich weiß, dass es wichtig ist, diese Dinge wirklich genau zu formulieren.
Dass man weiß, wo man hin möchte und auf welchem Weg das auch zu erreichen ist. Jetzt sind Sie nochmal auf Tour zum 40-jährigen Bandjubiläum. Da werden dann in den Hallen, Theatern einige 60 plus sein. Wie das wohl wird, dieses späte Come-Together?
Ach, ich glaube, das wird sehr spannend vor allen Dingen. Das wird sehr gut. Ich meine, ich habe ja seitdem ununterbrochen weiter Musik gemacht und in vielen unterschiedlichen Besetzungen teilweise auch Rainbird-Songs gespielt, aber auch meine späteren Platten live aufgeführt und bin einfach nach wie vor eine glückliche Live-Performerin. Also ich liebe es. Da atme ich tief ein und tief aus und da bin ich wirklich ganz ich selbst. So. Die Energie, die jetzt in dem Falle, wir werden ja dann zu siebt auf der Bühne stehen bei den meisten Konzerten, das ist einfach auch spannend. Also selbst wenn wir dann zum Beispiel Blueprint spielen, wir spielen das mit jeder von uns, der beteiligt ist, mit dem Leben, was er seitdem auch gelebt hat und den Erfahrungen, die sie gemacht haben.
Also es geht nicht um eine Legendenbesichtigung.
Nein.
Jetzt kommt ein uncharmanter Blick auf die Fakten. Der Bassist ist 64, die Keyboarderin 68, Sie sind 63, ich bin 64 und frage, geht's noch?
Natürlich merke ich das, also ich rede jetzt mal nur von mir, die anderen haben da ganz andere Gefühle wahrscheinlich, merke ich das durchaus, dass ich nicht mehr so jung bin, aber ich selber fühle das auf der Bühne nicht, so wie ich viele Dinge, die mich vielleicht im Alltag, wo ich mich auch vielleicht streng selber beobachte oder beurteile, die fallen von mir ab auf der Bühne. Das ist also wirklich fast wie so ein Befreiungsschlag. Ich konzentriere mich dann so auf die Geschichten und auf die Dinge, die in diesen Songs und in dem Musikmachen, das auch eine körperliche Arbeit ja ist. Und ich kriege gerade auch von dem Publikum immer wieder gesagt, du bist komplett alterslos da auf der Bühne.
Ja, Ihre Stimme ist es auch.
Ja, meine Stimme. Genau, da habe ich auch Glück.
Da ist noch das junge Mädchen mit an Bord. Das auch die Zeile natürlich rauf und runter auswendig kann. I sneak around the corner with a blueprint of my lover. Das weiß ich gar nicht. Ist es von Ihnen?
Das ist von mir, ja.
Und wenn Sie es übersetzen?
Dann sage ich, dass ich mit der Vorstellung, die ich davon habe, wie mein Lover sein wird oder ist, mich aus der Reserve hole oder um die Ecke stehle und meine damit, dass eine Vorstellung, die man von etwas hat, eigentlich dazu verdammt ist, ja, wie soll man sagen, übergepinselt, übergemalt oder gebrochen zu werden. Also, dass man sich eigentlich so wie, ich glaube, im Arabischen wird ja gesagt, mach dir keine Vorstellung von dem, was kommen wird oder was du dir wünschst oder was du siehst, weil es wird eh anders sein. Und dieses Bild wollte ich da vermitteln.
Dass man auch bereit ist, zumindest von Illusionen vielleicht sich zu lösen. Es geht nämlich weiter. With the blueprint of my life, I would better run for cover.
Genau.
Bevor wir hier nochmal in die Exegese gehen, ich habe neulich in Arte John Lennon gesehen, da ging es um den Song I'm a Walrus Und irgendwann sagt er, Worte im Pop sind irrelevant. Mhm. Ist was dran?
Nein, also ich achte schon sehr auf die Worte, die ich verwende und finde, wenn ich manchmal tatsächlich ziehe ich es vor, wenn es irrelevant werden soll, dass ich dann eben das, was auch aus dem Rock kommt oder aus der Popgeschichte kommt, dieses Boom, Babaloo, Babaloo, Bam, Bam oder wie auch immer das ging.
Oder Tutti Frutti, oh
Tutti Frutti on the Rudy und all diese Dinge. Und es gibt auch auf dem zweiten Rainbirds-Album beim Opener Love Was Already There to Be Found, da ziehe ich die Band quasi in den Instrumentalteil, indem ich einmal kurz Shubidoo singe. Und das ist einfach so ein Freudenausbruch, der letztendlich allen klar gemacht hat, Love Was Already There to Be Found. Die Liebe ist schon da, damit man sie finden kann. Das ist doch schön, auch wenn man sie vielleicht nicht immer findet.
Und wissen Sie, was Sie gleich herausfinden? Wir haben durch Zufall genau diesen Titel jetzt
gewählt. Ach, das ist ja klasse.
Gewählt. Weil ich mir auch gedacht habe, nein, ich fange nicht mit Blueprint an. Ist das okay?
Das ist okay.
Den Hit kennt ein jeder und der kommt später noch. Wir machen einen auf Cliffhanger. Jetzt kommt Love Was
Already There to Be Found.
Bayern 2, 1:1 der Talk und ein jeder hat's gehört. Die Stimme hat sich kaum verändert von Katharina Frank. Gerade eben, von neulich, von vor bald 40 Jahren im Song der Rainbirds. Und heute bei uns zu Gast nochmal der Schwenk ins Frühjahr 86, Bandgründung. Wie kam's zum Namen Rainbirds?
Das ist der Titel eines Instrumentalsongs von Tom Waits. Und der ist auf der Platte Swordfish Trombones. Hm. Und ist der letzte Song. Und ich habe damals viel Tom Waits gehört und liebe diesen Song. Und dass eben Leute zusammenkommen, dass Vögel sich zusammentun und in einem Schwarm eine Weile lang durch die Gegend fliegen. Und dann geht das wieder auseinander und dann trifft es sich vielleicht wieder irgendwann. Das ist das, was dieser Song, also dieses Stück von Tom Waits für mich auch auf eine sehr schöne, sehr ruhige Art und Weise erzählt.
Und wie Sie alle Ihre musikalischen Vögel beieinander hatten, spürten Sie gleich zu Beginn das Potenzial? Oder war es so, schauen wir mal, dann sehen wir es schon?
Also nee, erkannt habe ich das nicht. Ich habe auch nicht so gearbeitet, sagen wir mal so, oder so geplant. Die Vorgabe war von Anfang an, ich möchte meine Songs mit euch spielen. Ihr seid Arrangeure, wir arrangieren das gemeinsam. Und dass ich tatsächlich Leute gefunden habe, die gesagt haben, ja, genau das wollen wir auch.
Jetzt gibt's ja diesen einen ganz großen Hit, Blueprint. Mhm. Ist das eine Sache von Minuten? Arbeitet man da in langen Nächten oder Tagen dran? Ist das ein großer Einfall?
Das ist ein großer Einfall, weil die Grundlage dieses Songs bin ich mit meiner Gitarre und den Strophen und der Bridge und dem Refrain, die durch die Akkorde, aber eben vor allen Dingen durch die sich ändernde Melodie und den sich ändernden Text dann gezeigt wird. Und dann kommt die Band dazu. Der Bassist in dem Falle hat sich diesen Lick ausgedacht, der später dann im Studio von Peter Weyer, dem Studiogitarristen, gespielt wurde auf der Gitarre und dieser Lick wurde von dem Produzenten wiederum durch den ganzen Song als so eine Art Sequenz, so eine Art rhythmische Sequenz durchgezogen, auf deren Grundlage wir halt das eingespielt haben.
Also er gehört auf jeden Fall zum Soundtrack der 80er. Wir reichen ihn auch noch nach, wir machen es noch ein bisschen spannend, aber jeder wird sagen, ja. Also Massen werden ihn wiedererkennen und für sie war es dann im Januar 88 dann auch der Hit, europaweit glaube ich sogar. Was machte das mit Ihnen? Das ist ja dann doch eine Einladung zum Größenwahn.
Ich habe überhaupt keine Anlagen dazu, bis hin zur Selbstzerstörung, weil ich damals zum Beispiel nicht begriffen habe, heute weiß ich das, dass man, wenn man zu bescheiden ist und wenn man die Begeisterung der anderen zu sehr runterspielt, weil man einfach auch nicht will, dass alle durchdrehen, weil man selber eben auch einfach denkt, ja, ich habe jetzt hier einen Song geschrieben und ich singe den und das ist schön, ist jetzt nicht so, als
ist
ob ich irgendwie...
Ist doch nur ein Lied.
Genau. Und deswegen versuche ich da jetzt so ein bisschen die Waage zu finden. Also ich habe mich damals tierisch gefreut und dann waren wir tatsächlich mit unserem Debütalbum auf Platz 2 der Kritikercharts im November, also bevor es überhaupt richtig veröffentlicht wurde im November.
Und es war eine ganz andere Zeit. Ich fand es fast schon rührend. In der Vorbereitung habe ich mir nochmal das Musikvideo angeguckt.
Ja.
Schwarz-Weiß, eine eingeschneite Berghütte. Eine verfrorene Katharina stapft durch den Schnee, aber auch durch ein besonderes Jahr in ihrem Leben. Da ist sie noch nicht mal 25. Im Sommer 88 kommt dann auch noch ein Konzert in Ost-Berlin. Das fand ich ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu? Da hat doch Udo immer gesungen, er wird so gern mal mit dem Sonderzug.
Ja, da waren irgendwelche Deals am Werk. Unser Management hat ja auch Rio Reiser gemanagt und der sollte eben in Ost-Berlin spielen. Und irgendwie war das ja auch kurz vor dem Umbruch, also kurz vor dem wirklich sozusagen an der Mauer angefangen wurde zu hämmern und zu sägen. Und deswegen gab es großes Festival auf beiden Seiten, also es gab zwei große Festivals auf beiden Seiten der Mauer. Und wir haben auf beiden Hochzeiten sozusagen getanzt und das in Ost-Berlin, das war einfach, wahrscheinlich wird es auch so bleiben, unser allergrößtes Konzert. Es waren über 100.000 Menschen. Weiß jetzt nicht, wie viele wir da hinten noch erreicht haben, aber die wir erreicht haben vorne, das war schon eine irre Kulisse.
Und da braucht es dann keine Drogen, schätze ich, mit Blick auf 100.000.
Nee, sowieso nicht.
Und wieder haben sie es nicht geschafft, durchzudrehen oder größenwahnsinnig zu werden?
Nee, es gibt eine tolle Videomitschnitt. Den habe ich mir selber vor ein paar Jahren mal wieder angeguckt. Und da stehe ich da wirklich dieses kleine Köpfchen, ähnliche Frisur wie jetzt, mit offenen Augen. Ich habe heutzutage oft die Augen zu, ist mir aufgefallen, aber damals knalloffene Augen und gucke ins Publikum, gucke aber auch irgendwie so konzentriert, dass ich ganz offenbar völlig vergessen habe, was für eine Maschine dahinter mir ist, also Maschine im Sinne auch von diesem Business und von allem, was mich auf diese Bühne letztendlich gebracht hat. Und einfach da mein Lied spiele, als ob ich vor drei Leuten stünde, so, ne?
So eine Gabe.
Ja, und das hat mich selber beeindruckt. Ich war nicht von mir beeindruckt, sondern das Bild an sich hat mich beeindruckt.
Dass sie sowas sich bewahren konnten, sowas Reines. Aber wo man Kopf schüttelt dann im Rückblick, zwei erfolgreiche Rainbirds-Alben, darauf eben dieser Mega-Hit, Blueprint. Und dann zerbröselt die Sache. Trennung. Schmerzhaft wohl auch. Warum das denn?
Ja, das kriegen natürlich die meisten Leute nicht mit, dass das alles sehr anstrengend ist, letztendlich für alle Beteiligten. Dass aber damals, sagen wir mal so, die Band, jeder für sich und die Band als Gemeinschaft ziemlich alleine gelassen worden ist mit den Problemen, die dann halt auftauchten. Und das sind eigentlich keine besonderen Probleme, sondern das sind halt so Ego-Geschichten. Da fühlt sich einer schlecht falsch verstanden, der andere nicht gesehen genug, der Nächste sehnt sich nach was anderem und kann es nicht besser artikulieren, als dass er irgendwie sich schlecht benimmt oder einfach einem Stöcke zwischen die Beine schmeißt.
Und keiner sagt, es läuft so gut, Leute, lasst uns das auf keinen Fall opfern.
So sagt das keiner, sondern die sagen zum Beispiel zu mir, du, das ist so, wenn man erfolgreich wird, da musst du jetzt durch, das musst du jetzt aushalten. Oder wenn sie nicht mit mir sprechen, sondern mit der Band sprechen, dann sagen sie, entscheidet euch, unterstützt ihr jetzt Katharina oder nicht? 10 Jahre später war das dann Common Ground, dass man, wenn man in so eine Situation kommt, dass man dann eine Gruppentherapie macht und jeder irgendwie mit Mediation irgendwie versucht, wie so seine Probleme zu lösen. Mhm. Aber damals war das so, für die einen Waren das die Kapriziositäten einer jungen Frau, die vielleicht gerade schlechte Laune hat? Und für die anderen war es irgendwie, keine Ahnung, die Diva, die hier irgendwas nicht mitmachen will, so wie wir das wollen. Aber das, was tatsächlich passiert, die viele Arbeit, die daran steckt, diese viel Zeit, die vielen Gefühle, die viel Wünsche, Sehnsüchte und Bedürfnisse, die alle eben dann von mir halt auch erfüllt werden müssen, das kriegt halt keiner mit. Und da mir einfach die Unterstützung wirklich gefehlt hat und kam halt zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, entweder gehe ich jetzt hier kaputt oder die Band und das will ich nicht.
Schade, aber das Leben ist so. Und wenn man reinschaut in die späten 80er, da ging es ja auch noch um LP, CD natürlich vor allem. Es wurde auch, Gottlob, ausreichend Geld verdient bis dahin, oder? Mit den beiden Alben.
Ja, da wurde sehr viel mit verdient, ja.
Der große Unterschied zu heute, da ist es ja extrem schwer, mit Musik noch was zu verdienen, mit Tonträgern. Gibt ja gar keinen Tonträger mehr, sowieso nicht. Und mir hat vor Wochen meine bald 17-jährige Tochter gezeigt, eine farbige Soul-Sängerin, weiß nicht, ob Sie den Namen auch gehört haben, Sienna Rose, Wuschelkopf mit Hammerstimme, hat einen Social-Media-Auftritt, Insta-Account, Sie ahnen, was kommt? Es ist eine KI, die räumt gerade auf Spotify ab. Die hat in den letzten 10 Wochen 50 Songs hochgeladen, ist in den USA in den Top 50 Charts, millionenfache Abrufe. Klingt großartig, aber es stellen sich einem die Haare hoch, wenn man es mal erkannt hat.
Genau, aber nicht allen. Viele Leute wissen das inzwischen auch und es ist ihnen egal.
Sie sagen das sehr gleichmütig.
Ich glaube nicht, dass ich es ändern kann. Ich finde das wirklich unglaublich, weil die Plattenindustrie, die Musikindustrie hat ja einfach damals wirklich mit den ganzen Künstlern und den ganzen Masterrechten und was sie einfach hatten, haben wir einfach mit diesen Spotifys und Co. Deals gemacht und sie haben selber vergessen, dass die KünstlerInnen am Schluss den kleinsten Anteil haben werden. Und dann kommt noch dieses ganze Social Media dazu und die Musik, die dort und die Videos, die dort hochgeladen werden. Da verdienen Menschen Millionen, Milliarden und die Leute, die diesen sogenannten Content produzieren, gucken mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Das finde ich ungeheuerlich und das darf man einfach nicht vergessen. Und deswegen, ich bin halt jetzt alt und habe irgendwie schon
62.
Ich sehe das durchaus so, dass ich wirklich die goldene Zeit noch so kurz vor knapp mitgekriegt habe, wo Musik wirklich noch einen Wert hatte. Aber trotzdem sage ich allen immer, Leute, bleibt einfach dabei, was ihr tut und vergesst nicht, das zu lieben und lasst euch das nicht ausreden, dass das, was ihr macht, nicht richtig ist oder sonst was, weil das Einzige, was ihr wirklich habt, ist diese Kreativität. Das gehört euch. Alles andere, was dahinterher passiert, das gehört euch nicht mehr.
Und dieses Leben und dieses Empfinden und die Seele und drum geht zu Live-Konzerten, da tut sich die KI ein bisschen schwer.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2. Katharina Frank.
Sie lacht, war überrascht. Jetzt haben wir den Hook mal gespielt und nachher kommt der ganze Titel. Bayern 2, ja, 1:1 mit Katharina Frank, Sängerin der Rainbirds, Künstlerin, Dichterin, Hörspielkollegin. Geboren im Juli 1963 in Düsseldorf und mit 4 Jahren geht samt Eltern nach Portugal. Puh, die waren ja abenteuerlustig.
Ja, das waren sie. Nur weg aus Deutschland. Nein, mein Vater war bei der Thyssen angestellt und Portugal war das Land, was eben noch am nächsten, wo er so gedacht hat, da kann ich die ganze Familie mit hinnehmen.
Und da war Lissabon noch ursprünglich und auch für Einheimische bezahlbar?
Das war auf jeden Fall sehr ursprünglich noch. Das war ja noch vor der Revolution 1974. Ich als Kleinkind habe das natürlich so nicht mitbekommen.
Aber seitdem ist Portugiesisch auch Zweitsprache. Mhm. Und Sie haben tatsächlich die Nelkenrevolution im April 1974 mitbekommen?
Ja, genau, da war ich 10.
Das linke Militär, selten genug, beseitigt das rechte Salazar-Regime. Vergleichsweise unblutig für so einen Staatsstreichen, Umsturz, vier Tote. Und die roten Nelken als Symbol der Arbeiter, die wurden den Soldaten geschenkt, die säumten den Weg und sie waren als Kind draußen oder am Fenster?
Also es war eigentlich in Lissabon, aber in so einer Mehrfamilienhäusergegend. Und dort sind wir in den Schulbus gestiegen und dann ist er drei Stationen gefahren und dann hieß es, alle wieder aussteigen, nach Hause gehen. Es ist Revolution und die Schule ist heute zu.
Hurra.
Hurra.
Hurra, es ist Revolution. Ja, vor allem Hurra, es ist vergleichsweise unblutig. Jahre später haben sie für den BR zwei Hörstücke draus gemacht. Mit Originaltönen, also kollagiert von damals. Ich würde sagen, wir hören mal in eines der beiden Werke von Ihnen rein.
Ich kam nach Lissabon, aber zu keiner Erkenntnis.
Das Signal wurde über Radio gegeben. Schon um 22.45 Uhr am Vorabend der Revolution sendet der Radio Club Portugues das Lied Depois do Adeus nach dem Abschied von Paulo de Carvalho.
Toll, wie Sie das portugiesisch ausdrücken.
Ja,
das ist Ihre Stimme.
Das bin ich.
Wieder alterslos. Und das ist nicht erdacht, das ist wirklich in seiner Schönheit wahr. Das Signal für einen Umsturz gegen den rechten Diktator, das war ein Lied im Radio.
Mhm. Das ist doch toll, oder? Also ich meine, die Portugiesen sind schon ziemliche Poeten.
Und dann haben die Soldaten zugehört und wussten, es ist soweit.
Es ist soweit und dann sind aus diesen verschiedenen Quartieren aus dem ganzen Portugal sind die aufgebrochen auf die Hauptstadt und sind zu diesem Hauptquartier Rua do Carmo. Darauf sind sie zugelaufen und haben dann oder zugefahren und gelaufen und dann hat halt der Kommandant dafür gesorgt, dass der, wer auch immer, ich weiß nicht welcher General oder welcher Ministerpräsident, vielleicht habe ich das in einem Hörstück verarbeitet, auf jeden Fall hat der dann halt kapituliert.
Tja, was Musik vermag letztlich. Und Ihre Eltern, war da auch Musik daheim? Haben Sie es von denen?
Auf jeden Fall. Also die hatten sehr tolle Platten da. Mein Vater war sehr musikinteressiert, konnte auch Gitarre spielen, hatte ein sehr kleines Repertoire, was sich über die Jahrzehnte nicht änderte und er immer wieder gespielt hat. Aber es war sehr schön, schöne Stimme, konnte gut spielen. Meine Mutter war sehr, sehr musikalisch auch, hat aber weder gesungen noch ein Instrument gelernt oder gespielt, sondern hat toll getanzt. Deren Platten waren auf jeden Fall auch Inspiration für mich.
Mit 11 ging es weiter nach Sao Paulo, Brasilien, noch mit dem Schiff. Stelle ich mir ja toll vor, nicht einfach hingeflogen. Dann dort erste Gitarre. Und was denn so gespielt?
Brasilianische, so kleinere Samba-Klassiker, Dinge, die man so kennt und Fernsehsongs, also Lieder, die populär waren, weil sie halt diesen Telenovelas, das war die, so die Fernsehmusik. Also was ich mir ausgesucht habe, hat mir der Lehrer beigebracht. Also der hat ziemlich schnell verstanden, dass ich eben nicht nur Gitarre spielen lernen wollte, sondern dass ich vor allen Dingen auch singen wollte. Und hat dann gesagt, bring doch mal die Songs mit, die du lernen möchtest.
Ja, und dann hat die Katharina auch eigene geschrieben. Weiß nicht, ob es da noch welche gibt von der 14-Jährigen.
Gibt's auf jeden Fall.
Auf Kassette.
Kassetten.
Aber auch das Brasilien-Kapitel fand sein Ende. Die Familie ist, glaube ich, nochmal nach Portugal zurück. Aber Sie sind vor allem kurz vorm 18. Geburtstag zur Düsseldorfer Patentante und dann noch weiter in eine WG. Schulabschluss?
Nee, ich habe keinen Schulabschluss.
Gar keinen?
Nein.
Kein Quali, mittlere Reife?
Ne, also ich glaube, man nennt es Realschulabschluss, ja, was
dann.
Ich habe. Ich bin einfach dann nach Deutschland und mein Vater wollte, dass ich eine Lehre mache und da habe ich auch ein bisschen geguckt. Aber ich wollte Musik machen. Ich habe natürlich auch versucht, mich an der Folkwang anzumelden. Die haben mich dann nicht genommen, weil ich eben kein Abitur habe und so eine Sachen. Aber das, mein Plan war, Songs schreiben, meine Songs singen, Konzerte spielen, vielleicht sogar auf Tournee gehen. Aber dieser Begriff von wegen Popstar oder so, oder was das alles bedeutet, den hatte ich nicht. Also mein Idol war damals ja auch Patti Smith, und die war ja jetzt in dem Sinne kein Popstar, so, sondern eine Frau, die alle möglichen Grenzen durchbrochen hat und überwunden hat und uns Frauen, jungen Mädchen den Weg da freigeschaufelt hat.
Ganz starker Charakter. Und die Katharina geht nach West-Berlin und jobbt herum. Und irgendwann, wie gesagt, jetzt muss es sein, Januar 88, da sind sie 24 Jahre alt, und das haben ziemlich sicher alle im Ohr.
Entdeckte in Brasilien ihre Liebe zum Musikmachen.
Zum Glück für uns, denn dann kamen so schöne Titel raus wie Blueprint. Ja, und von der Musik hat man schon viel im Lauf dieser Stunde. Schauen wir auf die Liebe. War auf diesem Feld das Leben gut zu Ihnen?
Ach, das war schon recht gut, ja. Aber es hat nicht gehalten.
Es hat nicht gehalten,
nein,
aber
es hat nicht gehalten.
Eine Weile immer.
Eine Weile hat es immer gehalten, und dann war es auch richtig gut.
Und eine Langeweile auch?
Auch eine Langeweile, durchaus.
Es ist ja jetzt ein offenes Geheimnis, dass Sie Partnerinnen hatten. Mhm. Eine Frau lieben vor 40 Jahren, vielleicht hat man es noch nicht so rausgelassen.
Da wusste ich es auch ehrlich gesagt noch nicht so, wie klar das war.
Hat auch nichts damit zu tun, dass man für ein Pop-Image Frontfrau sagt, behalt's mal für dich?
Nee, das kam ja dann, als es für mich irgendwie so völlig selbstverständlich und richtig war, hieß es dann, behalt's mal für dich. Ja.
Damit die Jungs in der Halle noch ein bisschen hinsehnen und schmachten können.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, also es wurde mir jetzt nicht genau gesagt, warum. Die Leute waren davon überzeugt, dass es das Geschäft schädigt. Und
schade, ja.
Es ist aber nicht nur im Business, sondern es gab auch Privatleute, die gesagt haben, irgendwie, es muss ja jetzt nicht öffentlich zelebriert werden oder irgendwie sowas. Und die waren mir natürlich viel wichtiger als jetzt die Meinung von Management und oder irgendwelchen Leuten.
Da hat sich aber einiges gewandelt die letzten 20 Jahre,
ja? Ja, da hat sich einiges gewandelt, weil ich mir tatsächlich auch damals wie heute nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber mache, weil das kann man auch durchaus kritisieren, dass mein Lesbischsein oder mein Queersein, was ein Wort ist, was dann irgendwann aufkam und was gut zu mir passt, deswegen sage ich das auch, das war ja nicht das, wovon ich erzählt habe oder das, was mir wichtig war, in meinen Geschichten zu erzählen. Und heute ist es mir klar, dass das immer noch wichtig ist, dass es immer noch wichtig ist, darauf zu achten, dass es eben diese vielen unterschiedlichen Lebensentwürfe und Empfindungen und dass es die einfach gibt und dass man die auch respektieren kann. Weil niemand verliert irgendwie was, wenn er dem anderen zugesteht, dass er halt eine andere Art der Liebe oder eine andere Art des Lebens führen möchte.
Leider schwingt das Pendel gerade wieder etwas zurück.
Ja, genau. Das ist wirklich zum Haare ausreißen.
Ja, sodass sich manche überlegen, ob sie Hand in Hand durch Neukölln laufen zum Beispiel.
Genau.
Das zweite Rainbirds-Album, da steckt auch wieder die Liebe drin, aber in einer sehr elaborierten Form. Kriegen Sie den Titel vom Album hin?
Na klar. Call me easy, say I'm strong, love me my way, it ain't wrong.
Das haben Sie allen Ernstes auf die CD drauf gedruckt.
Genau.
Kürzer geht's nicht.
Nee, und die erste Single war ja auch über 10 Minuten lang.
Da rufen alle großen Radiosender Hurra.
Damals wurde es gespielt.
Echt, gab's das noch, 10 Minuten?
Ja. Das heißt heute die lange Platte und extra Moment in einer Radiosendung. Da werden die Leute darauf vorbereitet, dass jetzt 10 Minuten lang keine Ansage gemacht wird.
Es sind aber nur noch die Boomer an Bord, die das verpacken. Ja, nach den beiden Platten war ja Schluss. Die Rainbirds wurden für 2 Alben zum Duo mit der Pianistin und auch Freundin Ulrike Hage. Die Charts waren Ihnen dann mehr oder weniger wurscht oder haben Sie gedacht, auf dem Weg kommen wir trotzdem auch nach oben?
Nee, also wie gesagt, dieses nach oben oder nach unten war nicht so Thema. Und ich glaube schon, dass ich gedacht habe, wir schreiben tolle Songs, ich singe weiterhin gut und abenteuerlustig über die Akkorde, die mir da geboten werden oder die ich mir selber hinlege. Und die Texte sind klasse und dann werden uns Leute zuhören. So, ne? Aber also man darf das auch nicht unterschätzen, wie allgemein gültig und selbstverständlich auch der Sexismus damals noch grassiert hat. Da hat niemand aufgemerkt oder irgendwen gecancelt, der schlecht über eine Frau gesprochen hat oder dies oder das, sondern es war einfach selbstverständlich. Und da ich letztendlich auch so aufgewachsen bin, dass Frauen auf eine bestimmte Art und Weise gesehen werden und sich Dinge nicht leisten können, die bei Männern selbstverständlich sind, gab es da auch gar kein Bewusstsein dafür. Ich habe Jahre später eigentlich erst durch deutlich jüngere Frauen, die ich kennengelernt habe, gemerkt, dass bestimmte Grenzen, an die ich gestoßen bin, dass die einfach immer da sein werden. Und dass Dinge, wo ich mich auch gefragt habe, was mache ich falsch, gar nicht hätte überwinden können.
Da reicht es dann manchen schon zu sagen, Frauenduo.
Zum Beispiel. Oder Frauenmusik.
Und dann ist der Wumms schon raus.
Oder Frauenliteratur. Ja, genau.
Ach Mensch, gut, dass wir da einen Weg zurückgelegt haben, aber schlecht für Sie, dass Sie so kämpfen mussten.
Man darf mit dem Kämpfen nicht aufhören, weil dann ist, also ich meine, klar kann man irgendwann aufhören und sagen Tschüss, aber wenn man Lust hat weiterzumachen und eben vielleicht mit weniger Gedanken, die man sich im Vorfeld über die Möglichkeiten des Scheiterns macht, sondern einfach machen. Und das war ja, glaube ich, auch das, was mich damals sehr stark ausgemacht hat als Kind, als Jugendliche, als junge Frau. Ich mache das jetzt einfach und das darf eigentlich nicht aufhören. Wenn es aufhört, dann ist es auch okay, wenn man sich dann zurückzieht und irgendwie das schöne Leben genießt, wenn man es hat.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Katharina Frank. Macht Zeitlupenkino.
Zeitlupenkino. Also ich schließe jetzt mal die Augen und Sie sorgen für meine innere Vorstellung.
Das Zeitlupenkino, also das geht natürlich sehr langsam und dann geht es ganz plötzlich wieder ganz schnell und zoomt heran an einen kleinen Moment, den man fast übersehen hätte, und zoomt wieder heraus, und dadurch wandelt sich die Geschichte, wandelt sich der Weg. Zeitlupenkino ist, glaube ich, mein absolutes Lieblingsalbum von mir selbst.
Und wir werden gleich einen Ausschnitt hören. Es geht um gesprochenes Wort, rhythmisch unterlegt, es hat was Experimentelles, es wird die Charts nicht stürmen, aber jetzt hören wir mal rein in den kurzen Splitter.
Das Männchen lockert die Lippen mit einem feuchten Pusten und bläst auf einem ziemlich zahnlosen Kamm. La Paloma, was sonst? Nee, my fair lady, es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.
Jetzt hat sie's!
Grün zu grün, wenn Spaniens blüht.
10 Mark bin ich auf dieser Reise losgeworden. Batterien für sein Radio und noch dazu vom Wege abgekommen. Buchsbäumchen in Blumenkübeln und die ewig fette Henne. Dahinter Souvenirläden, dazwischen Beulenpest. Arschgerecht in weißem Plastik, Herz allerliebst. Wieso bin ich hier? Und kau Kaugummi.
Jetzt hat sie's.
Mein Gegenüber hat die Augen geschlossen, schaut sehr vergnügt. Das ist genau ihrs im Moment. Oh?
Das Album ist ganz toll geworden. Also die Texte sind alle großartig. Die musikalische Umsetzung mit meinen Kollegen Jojo Röhm und Thomas Stern ist abenteuerlustig und ja, fast wie Filmmusik eigentlich zu diesen gesprochenen Sachen.
Aber da waren sie so ganz bei sich und haben gesagt, das muss nichts. Das soll vor allem auch nicht in die Charts.
Ich denke da an sowas nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel der Titel, sie schickt mir eine Karte aus Cadiz, der einzige Song auf dem Album, den ich singe. Und auch dafür gab es einen Grund, warum ich damals nicht so viel gesungen habe auf Deutsch. Der war auf der Liederbestenliste. Der hätte also durchaus das Potenzial gehabt, in die Charts zu gehen. Aber natürlich ist das Album insgesamt, wie auch damals ein Journalist sagt, ein Nischenprodukt. Und empört fragte, warum spricht sie denn, wenn sie doch singen kann?
Die Antwort mag sich ein jeder denken, weil sie eben beides kann.
Und weil sie Spaß daran hat, genau.
Auch was anderes auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Und wir machen noch einen harten Schwenk und gehen auf den Wegen 80 Kilometer hinaus aus Berlin, an den Rand der Kleinstadt Neuruppin. Ja, warum denn da?
Da bin ich hingekommen. Also ich war ja in Berlin sehr, sehr lange, hatte kurz mal 2 Jahre hier auf dem Land in Gars am Inn habe ich gewohnt, habe das auch sehr genossen. Und bin so ein bisschen holterdiepolter zurück nach Berlin. Und 2010, 11 habe ich sehr oft in der Nähe von Neuruppin, in Altruppin genauer gesagt, gearbeitet. Da gab es damals einen sehr schönen Veranstaltungsraum. Ich habe da oft gespielt mit dem Club der Toten Dichter. Wir haben da lange geprobt. Und dann habe ich mich mit dem Tischlermeister, der diesen Veranstaltungsort hatte und dort die Konzerte buchte, angefreundet und habe dann irgendwann mal fallen lassen beim Paddeln, dass ich mir vorstellen könnte, da zu wohnen in der Gegend. Und das war so ein Mann der Tat, ist es immer noch, und hat dann mir so im Laufe der Zeit Häuser gezeigt, die ich mir doch mal angucken sollte. Der konnte mir vor allen Dingen sagen, das Haus ist, ich kenne das schon lange, da geht nichts kaputt, das ist auf Granitstein und mit Eichenfachwerk und sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht, weil ich überhaupt weder Ahnung hatte von Häusern, noch von Gärten, noch von Zäunen.
Und nun sitzen Sie da in einem Haus, allein.
Ich sitze allein in einem Haus mit einer Katze und es geht mir wunderbar.
Ich
fühle mich pudelwohl mit meiner Katze und ich habe sehr viel Platz. Dadurch habe ich natürlich auch oft Leute da, Instrumente, die Kollegen kommen vorbei und Kolleginnen. In einer Stunde bin ich in Berlin, wenn alles gut geht.
Und auch wieder zurück.
Ja, also 1,5 Stunden bei normalem Verkehr muss ich schon.
Jetzt könnte man natürlich auch einfach in seinem Häusel Musik machen und über Land schauen. Aber Sie sind da auch vernetzt.
Genau.
Frauennetzwerk, sind Ersatzschöfin beim Landgericht. Was gibt es denn da zu verhandeln und warum machen Sie das?
Ich habe mich freiwillig gemeldet, als vor 3 Jahren oder wann das war, die AfD so einen großen Aufruf gemacht hat, dass sich möglichst viele Gesinnungsgenossinnen und Genossen doch als Schöfinnen anmelden sollen.
Wie kann ich das verstehen?
Das kann ich. Die haben gedacht, sie könnten dann die Rechtsprechung irgendwie beeinflussen. Und ich wollte natürlich dazu beitragen, dass das nicht passiert. Weil wenn ich Schöffin werde, dann werde ich keine rechte Gesinnung mit in den Gerichtssaal tragen.
Und was wird da so verhandelt?
Bis jetzt so vom Querdenker über, der halt verfassungsfeindliche Bilder geteilt hat und Kleinkriminelle, wirklich tragische Geschichten, bis auf auch so wirklich ganz verquere Sachen mit auch Gewalt an Frauen und an Tieren. Also das hatte ich alles schon.
Und dann genügt das gesunde Menschenempfinden? Brauchen Sie keine juristische Vorbildung?
Nee, man wird also vorher so ein bisschen instruiert, was da passieren wird. Und ich hatte einmal eine Richterin und zweimal, dreimal einen Richter. Mit dem Richter kann ich mich trefflich streiten. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung und rede ganz nach meinem persönlichen Gerechtigkeitsempfinden und so ein bisschen das, was ich halt selber aus der Welt, in der ich lebe, irgendwie mitgenommen habe, was wichtig ist, worauf man achten soll. Und der erklärt mir dann immer, dass wir die Welt nicht retten können und dass wir deswegen dies oder jenes
machen. Aber er hat schon das letzte Wort.
Nein, also wir sind ja zu zweit und wenn wir sagen, das ist uns zu wenig oder das ist uns zu viel oder wir haben da einen bestimmten Aspekt, der wurde überhaupt nicht beleuchtet, dann wird das noch gemacht. Also wir haben, die Chefinnen und Chefin haben schon genau dieselbe Pflicht. Also natürlich haben sie die Pflicht, ohne Vorurteile an Geschichten ranzugehen, aber sie können durchaus dafür sorgen, dass so ein Richter einfach, weil ohne unsere Bestätigung des zu treffenden Urteils kann der das nicht treffen. Also wir müssen uns einig werden.
Dann haben Sie aber die Bürgerpflicht angenommen.
Die habe ich angenommen, ja.
Weil Sie es gerade gestreift haben mit der AfD. Ich habe nachgeschaut, Neuruppin bei der letzten Bundestagswahl Februar, CDU und SPD je 18 und AfD 29. Also um sie herum gibt es genug Reibungspunkte.
Gibt genug Reibungspunkte. Die konnten gar nicht genug Leute für die Ämter aufstellen. So viele Stimmen haben die in dieser kleinen Region bekommen. Es ist erstaunlich. Und
Sie haben trotzdem nette Nachbarn?
Ich habe ganz, ganz tolle Nachbarn. Es ist ja, wie gesagt, sehr klein und natürlich ist es da auch der ein oder andere AfD-Wähler mit dabei. Aber die meisten, lustigerweise, es ist ein bisschen so ein gallisches Dorf, habe ich das Gefühl, weil die große Mehrheit dort ist eher nicht, wählt eher nicht die AfD. Wir reden alle miteinander und wir diskutieren auch. Und wenn beim Osterfeuer das eine Bier zu viel war, dann wird es auch schon mal laut. Aber am nächsten Tag können wir trotzdem zusammen wieder aufräumen.
Und kommt die Katharina Frank zum Lagerfeuer mit Gitarre und spielt und ist denen bewusst bei Ihnen, wer Sie sind und was Sie gemacht haben?
Ja, ich habe da selbst schon gespielt. Ich habe da auch schon mal mit Band gespielt. Wir haben eine öffentliche Probe in unserer Dorfhütte gemacht. Die wissen, wer ich bin. Die wissen auch, wer ich bin, wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Und die kommen in meine Konzerte. Ich war total überrascht. Ich wurde dann sehr schnell zu dem 60. Geburtstag eines meiner Nachbarn eingeladen. Das ist ein Schweinebauer. Der ist leider inzwischen verstorben. Und der hat sich von mir den New York City Marathon gewünscht. Und da das natürlich wieder irgendwelche Technik gab, habe ich den A Cappella, einfach ohne die Musik, habe ich ihm den ganzen Text vor seinen, mit den anderen Gästen, er saß auf dem Stuhl und ich habe ihm den ganzen Text ihm präsentiert. Und da kann man mal sehen.
Und die Schweine haben gegrunzt.
Die Schweine waren ja nicht dabei, aber die hätten gegrunzt vor Freude. Aber daran kann man mal sehen, wie egal das wirklich ist. Das sage ich auch immer meinen Kolleginnen und Kollegen von den Rainbirds, von der Band. Irgendwie, es spielt wirklich keine Rolle. Wir müssen das einfach nur mit vollem Herz und mit Lust und mit Verständnis für das, was wir da tun, spielen, dann können wir auch einen Song spielen, den niemand kennt. Das kommt einfach an. Und was ich sehr oft gesagt bekomme, und da bin ich auch ein kleines bisschen stolz, obwohl ich überhaupt nicht weiß, warum das passiert. Nach meinen Konzerten kommen die Frauen mit ihren Ehemännern zu mir und bedanken sich bei mir, weil sie jetzt endlich mal ihren Ehemann haben weinen sehen.
Uiuiui.
Und ich kann weder erklären, warum das passiert, noch können die das, aber das spielt auch gar keine Rolle. Alleine der Fakt, dass die so berührt werden, dass sie eine Träne vergießen, ist schon eine gute Tat.
Ob freuen oder weinen, es gibt einige Gelegenheiten im Mai. Zum Beispiel am 15. Mai sind sie in den Münchner Kammerspielen. Hört, hört.
Hört, hört.
Recht arriviert.
Allerdings.
Und am 16. Mai in Ulm. Die Rainbirds fliegen nochmal hoch zu ihrem 40-jährigen Bandjubiläum. Und ich bedanke mich für die Stunde bei Katharina Frank.
Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank. Ich habe jetzt einfach geduzt.
Jetzt ist es so. Das Gespräch mit ihr finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek.